Freimaurerspaziergang. Freimaurerei und Religion. Ein Spaziergang mit Andreas Yonda. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Kirche und einem Spielcasino? In einem Spielcasino wird erheblich inniger und ernster gebetet als in einer Kirche. Aber würden Sie sagen, dass das Spielcasino deshalb eine Kirche ist? Oder dass die Spieler eine Glaubensgemeinschaft bilden, einer gemeinsamen Religion angehören? Vielleicht merken Sie sich Ihre Antwort für den nun folgenden Spaziergang: Freimaurerei und Religion. Denn es wird darum gehen, ob man die Freimaurerei als Kirche oder Sekte bezeichnen kann, nur weil sie Begriffe aus dem religiösen Bereich verwendet. Wie werden wir noch genauer untersuchen? Oder in manchen Logen vielleicht auch mal jemand ein Gebet spricht. Dabei ist es sehr kompliziert, von der Freimaurerei zu sprechen. Unsere Bruderschaft ist ein weites Feld und das ist keine Erfindung der Gegenwart. Schon vor 250 Jahren konnte in ein und derselben Stadt eine Freimaurerloge sich an den Idealen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, abarbeiten, während gleichzeitig eine andere Loge versuchte, aus unedlen Metallen Gold zu machen. Auch wenn das mit der Alchemie nur eine sehr kurze Verirrung innerhalb der Freimaurerei war, zeigt es doch, wie weit die Bandbreite innerhalb der königlichen Kunst, wie wir die Freimaurerei nennen, damals war. Und auch heute gibt es große Unterschiede zwischen einzelnen Großlogen und auch den Logen innerhalb dieser Dachorganisationen. Vielleicht bringt uns der zugegeben ziemlich alte Witz von vorhin mit dem Spielcasino unserem Thema einen kleinen Schritt näher. Denn so wie hier der Begriff des Betens, wenn man genau hinschaut, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, einmal das Gebet innerhalb eines Gottesdienstes in einer Kirche, zum anderen das Stoßgebet, jetzt endlich mal vier Asse auf der Hand zu haben, so können wir vielleicht ganz ernst einige Begriffe aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, denen Sie in der Freimaurerei begegnen werden oder bereits begegnet sind. Zum Beispiel gehört zumindest in unseren Breiten die Bibel zu den sogenannten drei großen Lichtern der Freimaurerei, also zu den unverzichtbaren Gegenständen, die in einer geöffneten Loge ausliegen müssen. Unverzichtbar ist auch die Bezeichnung großer Baumeister aller Welten, die wir symbolisch verwenden. Außerdem nennen wir den Versammlungsraum für unsere rituellen Arbeiten Tempel. Und wenn ich Ihnen dann noch verrate, dass wir als Urbild dieses Tempels den salomonischen Tempel ansehen, der ja definitiv zur Anbetung des einen Gottes geschaffen wurde, dann liegt die Vermutung nahe, dass wir eine Kirche, Religion, Sekte oder Ähnliches sind. Und trotzdem werden Ihnen die Brüder vermutlich jeder Loge in Deutschland ernsthaft versichern, dass wir keine Kirche oder Sekte sind und dass die Freimaurerei definitiv keine Religion ist. Wie können wir diesen scheinbaren Widerspruch auflösen? Am schnellsten ginge es, wenn ich einfach auf die Verfassung der Großloge verweise. Artikel 3 lautet: Die Freimaurer sind durch ihr gemeinsames Streben nach humanitärer Geisteshaltung miteinander verbunden. Sie bilden keine Glaubensgemeinschaft. Sie sehen im Weltenbau, in allem Lebendigen und im sittlichen Bewusstsein des Menschen ein göttliches Wirken voll Weisheit, Stärke und Schönheit. Dies alles verehren sie unter dem Sinnbild des großen Baumeisters aller Welten. Also ein göttliches Wirken, aber kein Gott und keine Glaubensgemeinschaft. Dahinter könnte ich mich jetzt verstecken. Und dieser Spaziergang wäre überflüssig. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Beginnen wir vielleicht mit der Gründung der ersten Großloge 1717 in London. Vier Logen, die gab es also bereits, schließen sich zusammen und formen ein übergeordnetes Gremium, eben die sogenannte Großloge, was sich als extrem erfolgreiches Modell herausgestellt hat. Die Freimaurerei, so wie wir sie kennen, existiert seit 300 Jahren und hat sich über alle Länder der Welt verbreitet, wenn wir Diktaturen außer Betracht lassen, denn Diktatoren haben sich mit den Idealen der Freimaurerei, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humanität, Toleranz, immer sehr schwer getan, wie Sie sich denken können. Einige Jahre nach der Gründung der Großloge wurde ein Freimaurerbruder beauftragt, die Grundregeln der Freimaurerei schriftlich zusammenzufassen. Es war der presbyterianische Geistliche James Anderson. 1723 konnte er sein Werk vorlegen, die Constitutions of the Freemasons. Die Constitutions wurden von der Großloge offiziell bestätigt und sind bis heute Grundlage jeder regulären Freimaurerloge. Sie formulieren nämlich die Grundlagen, die zwingend notwendig sind, um das zu gründen, was wir unter einer regulären Loge verstehen und was für jeden Freimaurer auf der Welt verbindlich ist. Unter anderem schreibt Anderson: Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen. Und wenn er die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger Gottesleugner noch ein bindungsloser Freigeist sein. In alten Zeiten waren die Maurer in jedem Land zwar verpflichtet, der Religion anzugehören, die in ihrem Lande oder Volke galt. Heute jedoch hält man es für ratsamer, sie nur zu der Religion zu verpflichten, in der alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besonderen Überzeugungen selbst zu belassen. Sie sollen also gute und redliche Männer sein, von Ehre und Anstand, ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis oder darauf, welche Überzeugungen sie sonst vertreten mögen. Wir können also zusammenfassen: Freimaurer sind der Religion verpflichtet, in der alle Menschen übereinstimmen. Wie die wohl aussehen mag. Dazu muss man sagen, dass sich England, eigentlich ganz Europa, zu dieser Zeit erst langsam von den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts erholte. Vielleicht formulierte es Anderson so vorsichtig, um möglichst vielen Brüdern den Weg in die Logen zu öffnen, egal welchen religiösen Hintergrund sie hatten. Und vielleicht dachte Anderson bei seiner Formulierung an eine Art Deismus, der zwar wie selbstverständlich davon ausgeht, dass es einen Schöpfergott gibt, der sich nach der Schaffung der Welt aber nicht mehr einmischt. Keine Wunder, keine Offenbarungen, Gott hat ja alles perfekt eingerichtet. Diese Denkweise war zu seiner Zeit durchaus populär. Aber auf keinen Fall darf man Atheist oder Agnostiker sein, wenn man Freimaurer werden will. In manchen Ländern hält sich diese strenge Auslegung tatsächlich bis heute. In den USA oder Großbritannien wird in der Tat der Glaube an ein höheres Wesen zwingend vorausgesetzt, auch wenn wir in Deutschland da erheblich nachsichtiger sind. Allerdings hat die englische Großloge, die United Grand Lodge of England, vor einigen Jahren in ihren Basic Principles of Grand Lodge Recognition, in denen sie die Bestimmungen für den gegenseitigen Verkehr der Großlogen weltweit regelt, die Bestimmung vorsichtig gelockert. Galt zuvor, dass ein Glauben an den großen Baumeister des Universums und seinen offenbarten Wille eine unverzichtbare Grundlage der Mitgliedschaft darstellt, so wurde 1989 formuliert, dass ihre Mitglieder an eine höchste Wesenheit, ein Supreme Being, glauben müssen. Immerhin, denn bei der ersten Formulierung hätte ich vielleicht größere Schwierigkeiten, Ihnen zu erklären, dass Freimaurerei keine Religion ist. Oder doch nicht? Denn im Grunde wurde ja nur gefordert, dass man als Freimaurer an Gott und seinen offenbarten Willen glauben muss. Aber damit wurde letztlich überhaupt keine Aussage darüber getroffen, ob alle Freimaurer an dasselbe glauben. Und wenn wir dann überprüfen, was eine Religion überhaupt kennzeichnet, finden wir schnell Aufzählungen, wie zum Beispiel in der Wikipedia. Existenz eines übernatürlichen Kraftfeldes. Gott, Götter, Ahnen, Naturgeister. Antworten auf metaphysische Kardinalfragen. Woher kommen wir? Schöpfungsgeschichte. Wohin gehen wir? Jenseitsvorstellung. Gebete, Kulthandlungen, Sakramente. Antworten, woher wir kommen oder wohin wir gehen, gibt die Freimaurerei jedenfalls nicht. Es gibt keinen freimaurerischen Schöpfungsmythos, auch wird keiner Schöpfungsgeschichte einer Weltreligion der Vorrang eingeräumt. Wer daran glaubt, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, darf gerne Freimaurer werden. Aber auch wer an die Schöpfung aus dem Urknall glaubt oder daran, dass die Götter den Urozean, der aus Milch bestand, gequirlt haben, bis sich daraus die Welt erhob, wie wir sie kennen. Und einen eigenen Jenseitsbegriff haben wir jedenfalls nicht. Zwar sprechen wir davon, dass ein Bruder in den ewigen Osten eingeht, wenn er verstirbt. Aber wie dieser ewige Osten aussehen soll, ob es ein Euphemismus, eine Beschönigung ist oder ob es real einen ewigen Osten gibt und wie der aussieht, wird nirgendwo beantwortet oder auch nur hinterfragt. Sakramente? Fehlanzeige. In meiner Loge wird auch nicht gebetet. Es gibt allerdings 2 Stellen im Ritual, an denen etwas in Ehrfurcht vor dem großen Baumeister aller Welten geschieht. Und damit kommen wir zu dem ersten Begriff aus unserer Aufzählung: Existenz eines übernatürlichen Kraftfeldes. Wer ist der große Baumeister aller Welten? Darüber haben sich Generationen von Freimaurern die Köpfe zerbrochen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Und die möglichen Antworten haben sich im Lauf der Geschichte auch immer wieder verschoben. Als die Freimaurerei im 19. Jahrhundert ihre größte Blüte in Deutschland erlebte, waren zumindest die preußischen Logen sehr staatstragend, königstreu und somit natürlich auch protestantisch. Vermutlich gingen viele Freimaurer dieser Zeit davon aus, dass der große Baumeister der Welten mit dem Gott identisch war, der am Sonntag von den Kanzeln der nicht weniger königstreuen und staatstragenden Pastoren verkündet wurde. Und auch heute ist der große Baumeister aller Welten für den einen vielleicht der biblische Gott, der die Welt erschaffen hat, seinen Sohn auf die Erde gesandt hat und so weiter. Für einen anderen ist es Allah, Jahwe oder der Gott der Religion, in der er aufgewachsen ist. Das alles respektieren wir und würden niemals einem Mitbruder sagen, an welchen Gott er glauben soll, wen er anbeten oder wann, wie und wo er beten soll. Denn wenn wir die neuere Formulierung der United Grand Lodge of England heranziehen, können wir eine bemerkenswerte Verschiebung beobachten. Es ist nicht mehr die Rede von dem großen Baumeister des Universums und seinem offenbarten Willen, sondern sehr viel allgemeiner von einem Supreme Being, einem höchsten Wesen oder einer höchsten Wesenheit. Und dieses höchste Wesen muss eben kein Gott sein, wie ihn die Religionen der Welt kennen. Diese höchste Wesenheit können wir durchaus auch als kosmische Gesetzmäßigkeiten, Licht, Schönheit, Harmonie, Gerechtigkeit, die Schöpfung oder auch das Sein an sich identifizieren. Vielleicht ist es auch der Urknall, ich weiß es nicht. Professor Hans-Hermann Höhmann, Redner der Großloge und ehemaliger Vorsitzender der Freimaurerischen Forschungsgesellschaft Quattuor Coronati, formuliert es so: Dieses Symbol, der große Baumeister aller Welten, verkörpert jedoch keinen eigenen freimaurerischen Gottesbegriff, den es nicht gibt. Es begründet, wie gelegentlich missverstanden wird, auch keine relativierenden religiösen Minimalanforderungen an den Freimaurer. Es ist vielmehr Ausdruck der Überzeugung, dass moralisches Handeln die Anerkennung eines übergeordneten, sinngebenden Prinzips voraussetzt, eines höheren Seins, eines Supreme Being, das Verantwortung begründet und auf das die Ethik des Freimaurers letztlich zurückbezogen ist. Als umfassendes Symbol für Lebens-, Sinn- und transzendenten Bezug des Menschen ist es vom einzelnen Freimaurer gemäß seiner eigenen weltanschaulich-religiösen Überzeugung ohne kritische Befragung und ohne jeden Rechtfertigungszwang zu deuten. Der Freimaurer hat sich moralisch, nicht religiös zu verpflichten. Und die Symbole in der Freimaurerloge? Das Buch des Heiligen Gesetzes, der Salomonische Tempel? Sie sind genau das, Symbole. Ein Symbol zeichnet sich dadurch aus, dass es zwei Dinge miteinander verbindet, die ursprünglich nicht zusammengehören. Was hat das Bild eines Rades mit dem Glauben an die Reinkarnation im Buddhismus zu tun? Was hat ein Fisch mit Christus zu tun? Und doch werden diese Bilder von den Gläubigen sofort ohne Verzögerung mit dem symbolisierten Begriff verbunden, wenn diese Verbindung einmal gelernt worden ist. Und ebenso verhält es sich mit dem Buch des Heiligen Gesetzes, das für die Freimaurer ein Symbol ist für eben jene höhere Ordnung oder auch Ethik, die Grundlage unserer Vereinigung ist. Das Buch des Heiligen Gesetzes ist innerhalb der Loge nicht ein offenbarter Schöpfungsbericht, auch kein Geschichtsbuch, in dem von der Erschaffung der Welt bis zur Auferstehung Christi und den nachfolgenden Ereignissen alles mit exakter Genauigkeit festgehalten ist. Wer das glauben möchte, kann das gerne, aber es ist nicht in der Freimaurerei begründet, sondern in seinem ganz persönlichen Glauben. Und der Salomonische Tempel ist für uns ein Symbol für eine bessere Welt oder eine bessere Menschheit, an der wir arbeiten. Es geht nicht um ein Gebäude, das zur Verehrung des einen Gottes gebaut werden soll. Dieses Gebäude soll vielmehr auf einer höheren Ebene gewissermaßen geistig entstehen. Und so kann auch ein Moslem, Buddhist oder Hindu an dem Tempel der Humanität mitbauen. Denn dieser Tempel ist universal, nicht religionsspezifisch zu verstehen. Und statt der Bibel liegt in anderen Ländern ja auch ein anderes heiliges Buch aus. Und zwar nicht als Zeichen der Unterwerfung unter eine spezifische Religion, sondern als Symbol für Recht und Gerechtigkeit, eine höhere Ordnung. Nun muss ich allerdings doch noch eine Einschränkung machen, was Freimaurerei und Religion betrifft. Auch in unserer Großloge und meiner Loge kann ich spirituelle Elemente finden, die ich jedoch niemals als Religion oder Religiosität bezeichnen würde, die in meinen Augen auch nichts mit den erwähnten Symbolen großer Baumeister aller Welten oder Buch des Heiligen Gesetzes und so weiter zu tun haben, sondern sich ganz anders zeigen. Zum Beispiel ist die Ruhe und Stille, die sich bei den Tempelarbeiten häufig einstellt, in meinen Augen eine Art Meditation. Ein In-sich-Kehren, das durchaus spirituelle Züge aufweisen kann, wenn man es so sehen möchte. Oder nehmen wir die künstlerischen Darstellungen verschiedener Symbole auf unseren sogenannten Arbeitstafeln oder Teppichen. In der unteren Hälfte sehen wir Handwerkszeug wie Winkelmaß und Zirkel, Senkblei und Winkelwaage, eine altertümliche Form der Wasserwaage. Darüber liegt ein Maßstab und dann wird es spannend. Denn oberhalb des Maßstabes finden sich Abbildungen von Sonne, Mond und Sternen. Das hat ja nun eindeutig nichts mehr mit den Werkzeugen der Steinmetzen zu tun. Die Bilder werden vielmehr bezogen auf eine Grundhaltung der Menschheit, die schon seit frühesten Zeiten diese Himmelskörper mit überirdischen Mächten oder Kräften in Verbindung gebracht hat. Eine offizielle oder gar dogmatische Deutung der Freimaurer, der Großloge, gibt es nicht. Ganz allgemein wird von Symbolen der geistigen Welt, die den Sonnen-, Licht- und Feuerkulten der Menschheit entstammen, gesprochen. Es bleibt jedem einzelnen Bruder überlassen, sich zu diesen Symbolen seine Gedanken zu machen oder auch nicht. Denn Freimaurerei ist etwas höchst Individuelles. So wie jeder Freimaurer großen Wert darauf legt, dass niemand, auch nicht die Loge, für ihn denkt oder spricht, so unterscheidet sich auch jede Loge von der anderen. Und noch größer werden die Unterschiede, wenn wir über Ländergrenzen schauen. Zum Beispiel wurde in Frankreich der Laizismus auch innerhalb der Freimaurerei so weit ausgedehnt, dass die meisten dortigen Logen tatsächlich den Begriff des großen Baumeisters aller Welten gestrichen haben und statt einer Bibel ein Buch mit weißen Blättern auslegen. Nicht ganz so radikal, aber auch relativ kirchenfern sind die Logen in Italien und Spanien. Das kann man leicht erklären, da die dortigen Freimaurer erheblichen Verfolgungen durch die Kirche ausgesetzt waren, anders als die Freimaurer in eher protestantisch geprägten Ländern. Auf der anderen Seite haben wir die Logen in den USA, wo es zum Beispiel sogar einen eigenen Logenkaplan gibt, der vor versammelter Bruderschaft aufsteht und Gebete spricht. Für uns ein eher befremdlicher Moment. Auch in Skandinavien sind die Logen eng an die evangelische Kirche angelehnt. Bei uns in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, gibt es eine ganze Großloge, die sich als christlicher Freimaurerorden versteht. So viel zu den Unterschieden, die ein Reden über die Freimaurer so schwierig machen. Ob diese Großloge jetzt schon die Kriterien erfüllt, sie als Religionsgemeinschaft zu bezeichnen, weiß ich nicht. Gebe aber durchaus zu, dass es so sein könnte. Aber es handelt sich eben nicht um die Freimaurer allgemein, sondern um eine spezielle, relativ kleine Gruppe. Ich habe es eben erwähnt, dass die Freimaurer starken Anfeindungen und Verfolgungen durch die katholische Kirche ausgesetzt waren. Das hat sich bis heute zum Glück etwas gemildert. Man ist als Katholik nicht mehr automatisch exkommuniziert, wenn man Freimaurer wird. Aber Vorbehalte von Seiten der Kirche, nicht von Seiten der Freimaurer, gibt es durchaus. Und ich möchte hinzufügen, dass fundamentalistische Theologen aller Religionen im Judentum, im Islam und auch im Christentum die Freimaurer nach wie vor für die Ausgeburt des Bösen halten und ihren Gläubigen verbieten, Mitglieder einer Loge zu werden. Ich selber kenne allerdings Juden, Katholiken, Protestanten, Moslems und Atheisten unter meinen Brüdern. Ich weiß, dass es Hindus und Buddhisten gibt, die Mitglied einer Loge sind. Und wenn mir jemand sagen wollte, ich gehe regelmäßig in die Kirche, die Moschee, die Synagoge, bete dort zu meinem Gott und möchte jetzt gerne Freimaurer werden, dann würde ich ihm antworten, kommen Sie zu uns, werden Sie Freimaurer. Sie werden in der Loge nichts finden, was Ihrer Religion widerspricht. Wir beten in unseren Versammlungen nicht, machen keine Heilsversprechungen, kennen auch keine freimaurerischen Sakramente. Und wenn Sie in unserem Tempel für sich beten möchten, werde ich es Ihnen nicht verwehren. Aber wenn Sie es nicht möchten, ist das auch kein Problem. Denn wenn ich das nicht ertragen, tolerieren kann, dann bin ich ein schlechter Freimaurer. Ein Spaziergang mit Andreas Jondar.